Liebe Schwestern, Brüder, liebe Glaubensgeschwister, ich grüße euch wieder recht herzlich zu unserer Bibelstunde am Telefon. Die meisten von euch wissen ja, dass diese Bibelstunde den gleichen Bibeltext als Hintergrund hat, den wir in dem Wochengottesdienst in der evangelischen Gemeinschaft in Meckenheim jeweils am Mittwoch der Woche haben. Wir gehen dort gemeinsam die Apostelgeschichte durch. Am Telefon haben wir einen Vorteil, den wir am Mittwochs nicht haben. Wir können natürlich singen. Und deswegen meine Empfehlung ganz am Anfang, und das werde ich auch bei den nächsten Bibelstunden am Anfang immer noch mal sagen, nehmen Sie sich ein Liederbuch, damit wir eins oder zwei Lieder auch singen können, denn zu Hause ist das Singen ja erlaubt. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, den ich euch noch weitergeben möchte, ist, legt euch eine Bibel hin, am besten eine Lutherbibel, damit ihr die Auslegung verfolgen könnt und damit ihr eventuell auch die Parallelstellen, die ich erwähne, mit nachlesen könnt. Durch das Lesen in der Bibel prägt sich das alles ein Stückchen besser ein. Natürlich haben wir am Telefon Nachteile. Man sieht sich nicht gegenseitig. Es fehlt etwas an Gemeinschaft. Aber eins dürfen wir doch wissen. Der Herr Jesus ist immer bei uns. David hat mal gesagt, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand stets über mir. Der Herr Jesus ist unsichtbar bei dir. Und der Herr Jesus ist auch bei den anderen unsichtbar dabei. Und so sind wir durch ihn und durch seinen Geist miteinander verbunden. Und so ist das auch ein Gotteswort. Und der Herr Jesus, der kennt unser Herz, der weiß, was wir brauchen. Und er ist in der Lage, auch durch solche telefonischen Bibelstunden zu uns zu reden. Auch wenn wir jetzt in der Bibelstunde keine Frage stellen können, auch wenn wir kein persönliches Erlebnis reinbringen können, so hören wir ihn doch durch sein Wort. Ich gehe davon aus, der Herr will dich, will uns alle in dieser Bibelstunde segnen. Und so wollen wir sie jetzt beginnen, im Namen unseres Herrn, im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wenn wir gemeinsam singen, dann singen wir aus dem Gemeinschaftsliederbuch, beziehungsweise, weil einige haben ein anderes, den geistlichen Liederschatz. Ich sage jeweils die Strophen an, die wir singen, so können wir wissen, die anderen singen bei sich zu Hause das gleiche Lied zum Lob oder zur Anbetung oder auch ja zur Buße, was wir gemeinsam am Telefon singen. Lasst uns deshalb jetzt am Anfang gemeinsam singen das Lied im Gemeinschaftsliederbuch 528, Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Im geistlichen Liederschatz ist es das Lied an der Nummer 441.
Ist doch uns
Lasst uns jetzt miteinander beten. Herr Jesus Christus, hab Dank dafür, dass du wirklich den Weg kennst, der vor uns liegt. Und du weißt es in jeder Einzelheit. Und wenn wir uns jetzt schon länger mit dem Leben des Apostels Paulus beschäftigen, so können wir nur staunen, wie du ihn geführt hast. Wenn er manches vorher gewusst hätte, hätt's ihm vielleicht Angst und Bange gehabt im Herzen. Aber du hast ihm das nicht vorher gezeigt. Aber als er dann durch dunkle Wege musste und durch schwere Wege, hast du ihn bei der Hand gehalten. Und du hast ihn bis zum Ziel geführt. Du machst das auch mit uns so. Auch wir wissen nicht, was so im Einzelnen auf uns zukommt. Was wir mit Menschen erleben, wo wir über uns selbst vielleicht enttäuscht sein müssen. Ach, lieber Herr Jesus, hab Dank, dass wir das vorher nicht wissen. Aber hab Dank, dass wir wissen, du weißt den Weg und wir verlassen uns auf dich und deine Hand lässt uns niemals los. Und du siehst jetzt jeden am Telefon. Du siehst die, die vielleicht jetzt im Augenblick große Probleme und Sorgen haben. Du weißt, wer merkt, dass seine Nerven schwach werden und er möchte dir treuer sein, aber er merkt, das schaffe ich alles gar nicht so. Sei doch gerade dieser Schwester und diesem Bruder nahe. Du weißt, um wen wir uns Sorgen machen, um wen wir traurig sind. Hab Dank, dass du die Einzelnen kennst und dass du auch mit ihnen zum Ziel kommst. Und jetzt, Herr, rede in unser Leben hinein. Gib dem Trost, der Trost braucht. Gib dem Kraft, der neue Kraft braucht. Und ermutige doch einen jeden für uns, an deiner Hand weiter auf das Ziel zuzugehen. Denn du bist ja mit uns und lässt uns nie allein. Amen. Lasst uns jetzt noch gemeinsam das Lied singen. Nur mit Jesus will ich Pilger wandern. Es findet sich im Gemeinschaftsliederbuch 526 und im geistlichen Liederschatz 1046. Wir singen die erste, die dritte und die fünfte Strophe. Ja, liebe Geschwister, an seiner Hand dürfen wir bis zum Ziel gehen. Und seine Hand wird uns immer segnend begleiten und niemals allein lassen. Wir wollen jetzt wieder uns weiter ansehen, wie es mit dem Apostel Paulus in Jerusalem weitergegangen ist. Für die, die vielleicht die letzten Bibelstunden nicht dabei waren oder sich nicht mehr so genau erinnern können. Ich möchte das Umfeld unseres Wortes noch einmal erwähnen. Unser heutiges Bibelwort findet sich in Apostelgeschichte 22 von Vers 22 an. Aber was war die Vorgeschichte? Der Apostel Paulus war sehr bemüht, dass die Gemeinde Gottes zusammenbleiben sollte. Es gab Probleme zwischen Heiden und Judenchristen und deswegen hat er immer wieder besonders den Kontakt nach Jerusalem, dort wo die wichtigsten Judenchristen waren, gehalten. Innerlich geführt, so erklärt er es einmal den Ältesten von Ephesus, war er auf der Reise nach Jerusalem. Unterwegs macht er in etlichen Gemeinden Halt. Überall versucht man ihn zu warnen, geh nicht nach Jerusalem, es wird dort für dich gefährlich. Aber innerlich wusste er, ich muss diesen Weg gehen. So wird es uns manchmal gehen, dass wir ahnen, welchen Weg wir zu gehen haben, dass wir von anderen gewarnt werden und selbst den Eindruck haben, oh, das wird schwierig, aber wir müssen diesen Weg gehen. Gerade in solcher Situation ist es wichtig, dass du, liebe Schwester, dich auf Jesus verlässt, dass du, lieber Bruder, deine Kraft und deine Hoffnung von ihm nimmst. Und wenn du das tust, dann wirst du ans Ziel kommen. Paulus kam nach Jerusalem. Die Gemeinde dort nahm ihn erst einmal froh auf. Dann wurden die Probleme, die existierten, angesprochen. Und Paulus bemühte sich, dass man diese Probleme aus der Welt bringen könnte. Aber mit einem Mal entdecken ihn einige extremistische Juden, die ihn schon in Kleinasien das Leben schwer gemacht haben. Sie unterstellen ihn, einen Heiden in den Tempel geführt zu haben, das hätte als Tempelschändung gegolten. Sie hetzten das Volk auf und man wollte den Paulus dort vor dem Tempel lynchen. Die Römer kriegten das mit, ihre Garnison war direkt neben dem Tempel, sie sahen diese Unruhe dort im Tempel. Eine ganze Truppe Soldaten kommt in den Vorhof, sie hauen den Paulus, um es mal so auszudrücken, erst einmal raus. Und dann wollen sie feststellen, was los ist. Man legt Paulus in Ketten und zieht mit ihm ab. Paulus spricht daraufhin den römischen Hauptmann an. Und der Hauptmann ist ungeheuer verwundert, dass Paulus Griechisch spricht. Denn man suchte im Augenblick einen Revolutionär, der gegen die Römer Stimmung machte, einen Ägypter, der 4000 extremistische Juden gesammelt hatte, die gegen die Römer auftreten sollten. Paulus macht deutlich, mit dem Mann habe ich ja nichts zu tun, ich bin der nicht. Ich bin ein Jude, der in einer griechischen Stadt geboren ist und deswegen bin ich der griechischen Sprache mächtig. Und dann bittet er den Hauptmann, lass mich doch noch einmal zu dem Volk reden. Und weil der Hauptmann Frieden in diese Angelegenheit bringen wollte, erlaubte er es. Und dort möchte ich jetzt einsetzen. Ich lese ja immer erst einmal in einer anderen Bibelübersetzung vor, aber bei der Auslegung gehen wir an der Lutherbibel entlang. Nur die zweite Bibelübersetzung hilft, dass man manchmal das besser begreift, was da steht, indem man die zwei Übersetzungen nebeneinander hat und das Einfachere, was ich am Anfang lese, noch ein Stückchen im Kopf hat. Bis zu diesen Worten, wo Paulus zum Volk redete und dem Volk erklärt hat, wie er zum Glauben kam, aber wie er dann von Gott den Auftrag bekommen hat, zu den Heiden zu gehen. Gott hatte ihm gesagt, in Jerusalem wird man das nicht annehmen, was du sagst. Auch bei den Heiden wird man's. Bis er das gesagt habe, war die Menge ruhig. Aber wie sie das hörten, dass er zu den anderen gehen soll, weil Israel es nicht annimmt, dann wurden sie wieder wütend. Vers 22 im 22. Kapitel. Bis zu diesen Worten hatte die Menge still zugehört. Doch jetzt brach der Tumult erneut los. Weg mit ihm, schrien die Leute. Bringt ihn um, so einer darf auf keinen Fall am Leben bleiben. Sie tobten, zerrissen vor Empörung ihre Kleider und schleuderten Staub in die Luft. Die Situation wurde so bedrohlich, dass der römische Kommandant Paulus ins Innere der Kaserne bringen ließ. Daraufhin befahl er, ihn auszupeitschen und ihn dabei zu verhören. denn er wollte herausfinden, weshalb die Menge ihn so hasserfüllt niedergeschrien hat. Paulus war bereits für die Geißelung festgebunden. Da sagte er zu dem Offizier, der die Aufsicht führte, »Ist es bei euch erlaubt, einen römischen Bürger auszupeitschen, noch dazu ohne ordentliche Gerichtsverhandlung?« Als der Offizier das hörte, ging er zum Kommandanten, um ihm Meldung zu erstatten. »Weißt du, was du da tust?« sagte er. »Der Mann hat das römische Bürgerrecht.« Jetzt kam der Kommandant persönlich zu Paulus. »Stimmt es, dass du ein römischer Bürger bist?« fragte er ihn. »Ja«, erwiderte Paulus, »es stimmt.« Der Kommandant antwortet: »Mich hat es eine Menge Geld gekostet, das Bürgerrecht zu erwerben.« Paulus antwortete: »Ich besitze es seit meiner Geburt.« Daraufhin gaben ihm die Soldaten, die ihm verhören sollten, sofort frei. Und der Kommandant bekam es mit der Angst zu tun, weil er begriff, was er getan hatte. Er hatte einen römischen Bürger fesseln lassen. Am nächsten Tag ordnete der Kommandant eine Zusammenkunft der führenden Priester und des gesamten Hohen Rates an, weil er sich Klarheit darüber verschaffen wollte, was die Juden diesem Mann vorwarfen. Soweit dies Bibelwort. Und wie gesagt, nach der neuen Genfer Übersetzung. In der Auslegung gehen wir der Luther-Übersetzung nach, aber auch da ist kein inhaltlicher Unterschied. In dieser und der nächsten Bibelstunde werden wir Paulus zweimal vor Gericht erleben. Hier einmal vor einem römischen Gericht. Gerichte haben verschiedene Arten. Bei Gerichten gibt es Verhandlungen, dann gibt es Befragungen von Zeugen. Die erste Instanz bei den Römern unterjochten Völkern gegenüber, die war viel einfacher. Die unterste Instanz war einfach, die Soldaten packten jemand, schlugen ihn und versuchten aus ihm irgendetwas herauszubekommen, am besten ein Geständnis, und dann wurde er verurteilt. Paulus sollte diese erste Instanz hier erleben. Es gab eine andere Art, die werden wir uns in der nächsten Bibelstunde ansehen. Es gab religiöse Gerichte. Und zwar wird Paulus danach vor ein jüdisches Gericht gestellt. Aber auch da kommt nicht viel heraus. Es ist interessant, wenn man gerade die Ereignisse um die Verhaftung des Paulus sieht. Lukas hat das ja sehr ausführlich beschrieben. Aber dann kann man sich aber auch fragen, müssen wir uns heute im 21. Jahrhundert immer noch mit Prozessen beschäftigen, die vor 2000 Jahren gegen Christen oder hier auch gegen Paulus geführt wurden? Sind die Verhältnisse heute nicht ganz und gar anders? Leben wir nicht in Deutschland in einem sogenannten Rechtsstaat? Nun, ich denke, wir sollten es. Und zwar gibt es verschiedene Antworten darauf, warum wir uns damit beschäftigen sollten. Erstens einmal, weil Gottes Geist den Lukas getrieben hat, das aufzuschreiben. Die ganze Bibel ist Gottes Wort. Und was er damals hat aufschreiben lassen, ist das, was er auch heute noch redet. Im zweiten Brief des Paulus an Timotheus schreibt Paulus über das Wort Gottes, in Kapitel 3, Vers 16, 2. Timotheus 3, Vers 16. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist nützlich zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung, zur Züchtigung in der Gerechtigkeit. Das heißt konkret, damit du im Glauben weiterkommst, damit du etwas lernst, dafür ist auch das nütze. Zur Besserung? Bist du so gut, dass du nicht mehr gebessert werden kannst? Natürlich, ich müsste noch viele Verbesserungen in meinem Leben erleben, denn es gibt manches, was an mir nicht so hundertprozentig und nicht so korrekt vor Gott ist. Auch die alten Geschichten haben in unsere Zeit hinein noch etwas zu sagen. Und dann gibt es ein zweites. Die Probleme, die die Christen am Anfang hatten, nämlich Hass und Verfolgung, die haben die wirklichen Kinder Gottes durch die Jahrhunderte bis heute immer wieder begleitet. Immer wieder wurden Christen vor Gerichte gestellt, ungerecht behandelt und auch getötet. Heute in vielen Ländern, wir denken meistens an die islamischen Länder, aber da ist auch China, da sind die ganzen kommunistischen Länder und viele andere, wo es Gläubigen schlecht geht. Und wir sollten nicht denken, dass das nur in solchen Diktaturen der Fall ist. Wir sind auf die Dauer in Deutschland auch nicht sicher. In Matthäus 24, Vers 9, wird über die letzte Zeit gesprochen. Und da wird deutlich, wie uns letztlich doch die Welt hasst. Alsdann werden sie euch überantworten in Trübsal. Das Wort, was hier für Trübsal steht, kann man auch mit Drangsal, drangsalieren, übersetzen. Alsdann werden sie euch überantworten in Trübsal und werden euch töten. Und ihr, die an Jesus glaubt, müsst gehasst werden. Also das wird kommen, das ist sicher. Ihr müsst gehasst werden, um meines Namens willen, von allen Völkern, außer dem Deutschen, nein, von allen Völkern. Weil solche Dinge kommen werden, sollten wir wissen, wie er war. Paulus, wie hat er sich verhalten in solcher Situation? Nun, vielleicht allgemein zur Justiz und zu solchen Prozessen. Christen halten sicherlich nicht zu viel davon. Man ist froh, wenn man nichts mit der Justiz zu tun hat. Aber realistisch sollten wir schon sehen, Justiz ist eine Kraft in dieser Welt, die notwendig ist. Weil es so viel Böses auf der Welt gibt, muss es auch Dinge geben, gerade auch vom Staat, die das Böse in Grenzen halten. Im Römerbrief, da wird von der Obrigkeit in Kapitel 13 geredet und zur Obrigkeit gehört auch das Rechtswesen. Ganz gleich, wie es geordnet ist, ob durch Söldner wie damals oder durch Richter und so weiter. Im Römer 13, Vers 4 heißt es, denn sie, die Obrigkeit, ist Gottes Dienerin dir zu gut. Gott hat das so geordnet, sonst wäre es noch viel schlimmer. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe über den, der Böses tut. Die Justiz ist von Gott gewollt. Und wir finden auch in Israel, dass es so etwas wie Justiz gab. Die Gesetze in den Mosebüchern sind ja so ein Stückchen Justiz für die damalige Zeit. Mose selbst sprach Recht in dem Volk, hatte viel zu tun damit, alles in Ordnung zu halten. Die Könige, Salomo ist berühmt für seine klugen und weisen Gerichtssprüche. Justiz ist etwas, was Gott durchaus haben will und mit in dieser Welt geordnet hat. Paulus steht vor weltlichen Gerichten mehr als einmal. Paulus hat dort manche Brutalität erlebt und die deutet sich auch in unserem heutigen Text an. Paulus kommt aber auch vor religiöse Gerichte. Und die sind oft noch viel, viel schlimmer wie die weltlichen Gerichte. Vor wenigen Jahren, 3, 4 Jahren, da war in Syrien und im Irak dieser sogenannte Islamische Staat. Da waren wahnsinnig gewordene, boshafte muslimische Richter, die viele Gläubigen hinrichten ließ, enthaupten ließ, das noch filmen ließ und die ganze Welt als Propaganda schickte. Aber das haben wir nicht nur mit Islam zu erleben. Im Mittelalter gab es das von Christen. Die sogenannte Inquisition hat so viel echte Gläubige verfolgt. Nun gibt es nicht nur solche Gerichte, vor die hier Paulus gestellt wird, vor die Christen gestellt werden, vor die aber auch Verbrecher gestellt werden. Für die ist es ja vor allen Dingen da, die Obrigkeit, sie soll das Böse im Schach halten. Es gibt auch sogenannte Zivilgerichte. Das sind Gerichte, da geht man hin, wenn man den Eindruck hat, dass jemand einen vielleicht geschäftlich geschädigt hat oder körperlich geschädigt hat und man möchte eine Entschädigung darüber. Wie sieht das bei Gläubigen aus? Dürfen wir selber solche Gerichte, die uns helfen sollen, unser Recht durchzusetzen, in Anspruch nehmen? Nun, es gibt eine klare Aussage.
Ein Christ sollte keinen anderen Christen vor Gericht bringen. Wenn es wirklich schlimme Dinge gibt, dann muss man sehen, wie sowas in der Gemeinde geklärt werden kann. Im ersten Korintherbrief äußert sich Paulus, der sich ja gut auskannte in diesen Dingen, in Kapitel 6 von Vers 1 an. Wie darf jemand unter euch, so er einen Handel hat mit einem anderen, hadern vor den Ungerechten und nicht vor den Heiligen? Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? So nun die Welt von euch gerichtet werden, seid ihr da nicht gut genug, geringe Sachen zu richten? Wisst ihr nicht, dass wir über Engel richten werden, wie viel mehr über zeitliche Güter? Hier wird so deutlich gesagt, geht nicht vor weltliche Richter. Stell dir vor, du klagst hier gegen einen Bruder, weil du denkst, er hat dich irgendwie schlecht behandelt oder betrogen oder sonst etwas. Der Richter ist nicht gläubig und er sieht dich. Und durch seinen Kopf geht der Gedanke, so sind sie, die Frommen. Du machst vor diesen Richtern den Namen des Herrn schmutzig. Der erste Ort, in dem ich länger als Prediger war, war die Stadt Staatsfurt. Dort war unser Gemeinschaftshaus direkt neben der Kirche. Der Pfarrer, der die Kirche hat bauen lassen, so vor dem Ersten Weltkrieg, war ein gläubiger Gemeinschaftsmann. Er ließ gleichzeitig ein Haus bauen für die Gemeinschaft. Das diente dann aber auch der Kirche als Gemeindehaus und die Gemeinschaft, zu der er ja auch gehörte, er gehörte zum Vorstand, konnte auch die Kirche mit nutzen für größere Veranstaltungen. Der Pfarrer wurde dann in eine wichtige Aufgabe, in ein Missionswerk berufen. Er bekam einen Nachfolger. Und diesem Nachfolger gefiel das gar nicht, dass der Gemeinschaftsbrüderrat über das Missionshaus zu bestimmen hatte. Und er ging davon aus, das ist seins, was der Vorgänger hat bauen lassen. Die Brüder sagten, nein, er hat es als Gemeinschaftsmann bauen lassen. Zuerst kleine Streitigkeit und dann ging es vor Gericht. Und das Gericht hat ein weltlich weises Urteil gesprochen. Ich war 60 Jahre später Prediger dort. Das Urteil war immer noch in Kraft. Was haben sie festgelegt? Es muss eine Mauer von einer bestimmten Höhe, ich glaube 2,50 Meter, zwischen Kirche und Gemeinschaftshaus gesetzt werden. Die Kirchenleute dürfen nicht mehr übers Gemeinschaftsgrundstück gehen, die Gemeinschaftsleute nicht übers Kirchengrundstück. Wenn jetzt die Kirche eine größere Versammlung hatte, wo sie Toiletten brauchten, die waren auf dem Grundstück der Gemeinschaft, dann mussten die Kirchenleute um unser Grundstück rum auf den Hof durch einen Garten zu den Toiletten. Wenn wir aus irgendeinem Grund etwas von der Kirche brauchten, dann mussten wir ums Grundstück rum zur Kirche. Und alle Leute wussten es. Eine Schande vor die Öffentlichkeit. Und das über Jahrzehnte. In der Nazizeit hat man sich die Hände gerieben und gesagt, so sind die Frommen. Und die Kommunisten, unter denen das später immer noch gültig war, haben nicht anders gedacht. Gegen Gläubige solltest du nicht vor Gericht ziehen. Auch wenn es deine Geschwister sind, die dich vielleicht bei der Erbschaft, nach deinem Eindruck, geschädigt haben. Geh nicht vor Gericht. Es ist eine Schande vor Gott und den Menschen. Und es ist besser, du ziehst den Kürzeren, als dass du den Herrn Schande machst. Wie ist es jetzt aber mit weltlichen Leuten, die uns hassen und die uns verachten, die uns das Leben schwer machen? Kann man gegen die sein Recht bei Gericht durchsetzen? Ich glaube, die Bibel verbietet es nicht. Aber in der Bergpredigt macht Jesus deutlich, dass wir so nicht auch nicht handeln sollten. Matthäus 5, von Vers 39 an. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern so dir jemand einen Streich, also einen Schlag, gibt auf deinen rechten Backen, dann biete ihm auch noch den anderen dar. Und so jemand mit dir rechten, also streiten will, um deinen Rock, ihn dir wegzunehmen, so lass ihm auch noch den Mantel. Und so dich jemand nötigt, eine Meile mit ihm zu gehen, also ihm zu helfen, so geh zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht von dem ab, der von dir borgen will. Wie schnell kommen wir auf so einen Gedanken? Ach, das ist ein Schmarotzer, der will uns nur ausnutzen. Jesus sagt auch gegen Ungläubige nicht mit weltlichen Mitteln. Mich hat am Anfang meines Glaubenslebens ein Missionsbericht sehr bewegt, den ich heute noch so im Kopf habe. Wir standen in Verbindung mit Missionaren auf den Philippinen. Und der eine berichtete von einem Gemeindeleiter. Dieser Gemeindeleiter war vorher, bevor er gläubig wurde, also eine Art Häuptling dort gewesen, in so einem Dorf. Er war bekannt als Säufer und Schläger und er hat manchen großen körperlichen Schaden zugefügt, weil er ausgesprochen starker Mann war. Aber dann kam er zum Glauben an Jesus und er wurde ein gütiger, liebevoller Mann. Aber es war eine ganze Menge, die verspotteten ihn und verachteten ihn und machten ihm das Leben schwer. Einer seiner Gegner hat ihn wieder einmal ungeheuer angepöbelt und runtergemacht, aber er schwieg. Das machte den anderen noch wütender und er hatte irgendwie so einen Tontopf bei sich, er wollte was besorgen und schlägt dem Bruder den Tontopf über den Kopf. Der Tontopf fällt runter und zerbricht. Im ersten Moment war der Bruder ganz benommen und dann torkelt er in seine Hütte. Der andere steht draußen und denkt, was wird jetzt passieren? Nach einigen Minuten kommt der Bruder aus der Hütte und bringt einen Tontopf. Der andere hat schon Angst. Aber der Bruder nimmt den Topf und sagt, du, dir ist doch gerade dein Topf kaputt gegangen und du brauchst doch einen. Nimm meinen, damit du einen Topf hast. Der andere war sichtlich verwirrt. Ein paar Tage später geht er zu dem hin, weil ihm diese Geste immer wieder durch den Kopf ging. Und dann sagt er, wie hast du das tun können? Und dann sagte der Bruder, ich ging in die Hütte und ich sah in der Ecke meine Keule liegen. Mit der habe ich früher manchen zur Raison gebracht. Und ich wollte nach der Keule greifen. Und dann ging mir durch den Kopf, dass Jesus mich lieb hat. Dass er mich nicht bestraft für meine Sünde. Und dann sah ich meinen Topf. Und dann konnte ich dir durch die Liebe Gottes diesen Topf geben. Dem anderen bewegte es so, dass er sich wenige Wochen später zu Jesus bekehrte. Du wirst Menschen zu Jesus führen. Vielleicht deinen Bruder, deinen Onkel, deine Schwester. Und wenn du sie jetzt so unbarmherzig angehst, oder auch einen Fremden, willst du einladen zur Evangelisation, aber er hat dir ein Problem gemacht und du hast ihm die Polizei auf den Hals geschickt. Liebe Schwester, denke doch nicht, dass du denjenigen jemals die Liebe Jesu bezeugen kannst. Gerichte sind eine unangenehme Sache. Sie gibt es, weil es Sünde gibt. Dennoch haben auch wir Christen oft mit Gerichten zu tun gehabt. Einfach, weil wir auch vor Gerichte geschleppt wurden. Die Christen sind die am meisten verfolgte Gruppe, die es je in der Menschheit gab. Der Herr Jesus hatte in Matthäus 23, Vers 34 gesagt, darum siehe, ich sende euch Propheten und Weise und Schriftgelehrten, und deren werdet ihr etliche töten und kreuzigen. Das sagt er zu den Juden. Etliche werdet ihr geißeln in euren Schulen, und werdet sie verfolgen von einer Stadt zur anderen. Das ist den Gläubigen immer wieder passiert. Deswegen haben Gläubige immer wieder die weltliche Macht der anderen erleben müssen. Paulus in unserem heutigen Wort vor einem weltlichen Gericht. Nächstes Mal Paulus vor einem geistlichen Gericht, vor dem Hohen Rat. Im Lauf der Geschichte standen die Gläubigen vor den Römern und vor den Juden vor Gericht. Im Mittelalter vor den Königen und Fürsten und vor der katholischen Inquisition, später vor den Kommunisten und vor dem Islam. Lasst uns an Paulus sehen, wie man sich in dieser Lage recht verhält. Wir wollen an dem Wort einmal ein Stück entlang gehen. Paulus steht vor der ersten Instanz seines Gerichte. Es beginnt mit diesem Gericht dort in Jerusalem, in der Garnison der Römer. Es endet zum Schluss vor dem, wir würden sagen, Verfassungsgericht, vor dem obersten Gericht, das es dort gab. Dieses Gericht war dann in Rom. Der römische Hauptmann hier von Jerusalem wusste, ich muss hier für Ordnung sorgen. Vers 22, und hier nutze ich jetzt überall die Luther-Übersetzung. Dass nachdem Paulus seine Bekehrung bezeugt hat, nachdem er ihn Jesus vor Augen gemalt hat, war die Zuhörer immer noch ruhig. Aber als er dann sagte, dass er von Jesus den Auftrag bekommen hat, die frohe Botschaft, das Evangelium zu den Heiden zu bringen, weil sein eigenes Volk ihn das nicht abnehmen wird, da fingen sie wieder an zu toben. Vers 22. Sie hörten aber ihm zu bis auf dieses Wort und hoben ihre Stimme auf und sprachen, weg mit solchen von der Erde, denn es ist nicht billig, dass er lebe. Man wünscht dem Paulus den Tod an den Hals. Das ist die normale Reaktion der Welt. Die Welt hat als ihren Herrn, als ihren Fürsten den Teufel. Und die Menschen sind letztlich Knechte des Teufels. Und deswegen werden sie sich immer wieder auflehnen gegen das Evangelium und gegen die Boten unseres Herrn Jesu. In Johannes 1, Vers 11, da hieß es über Jesus, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Es war so, als Jesus kam. Und am Ende seines Lebens sehen wir, wo es der Höhepunkt der Verwerfung Jesu war. Als nämlich der römische Gouverneur Pilatus Jesus freigeben will, da schrien die aufgebrachten Juden, die aus dem auserwählten Volk, hinweg mit diesem, gib uns Barnabas los. So sehr hassten sie Jesus. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihm nicht auf. Die Welt, die Jesus hasst, hasst natürlich auch seine Jünger. Es gibt die heidnische Welt, die wird in der Bibel oft als die Römer dargestellt. Und es gibt die fromme Welt, die Juden. Wer nicht zu Jesus gehört, der gehört letztlich zu dieser Welt und in diese Welt. Der Herr Jesus erklärt es. So euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Johannes 15, von 18 an. Wäret ihr, ihr Gläubigen, von der Welt, würdet ihr dazu gehören. So hättet die Welt das ihre lieb, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch von der Welt erwählte. Darum hasst euch die Welt. Gedenkt an mein Wort, dass ich es euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer denn sein Herr. Haben sie mich verfolgt? Sie werden euch auch verfolgen. Haben sie mein Wort gehalten? So werden sie eures auch halten. Ich versuche es ja immer, uns so nahe wie möglich zu bringen. Wenn deine Familie deinen Glauben an Jesus ablehnt, dann brauchst du dich nicht zu wundern, dass sie auch Jesus ablehnen. Wer Jesus nicht will, wird auch seine Diener nicht haben wollen. Und wer gegen Jesus auftritt, wird auch gegen Jesu Leute auftreten. Paulus trat ja gegen Jesus auf. Er hielt ihn für einen Irrlehrer. Und er verfolgte aber Jesus nicht, denn Jesus war in der Herrlichkeit, in der anderen Welt. Als dann Paulus vor Damaskus war, ruft Jesus ihn. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Als Saulus die Gläubigen verfolgte, sah Jesus jedes Mal sich angegriffen. Liebe Schwester, lieber Bruder, wenn sie gegen dich auftreten, dann sollst du wissen, Jesus fühlt sich angegriffen. Wer euch antastet, wird einmal im Blick auf Israel gesagt, der tastet meinen Augapfel an. Aber auch du als Kind Gottes, du bist dem Herrn so wie sein Augapfel, du stehst unter seinem Schutz. Als die Juden so wild wurden gegen Paulus und man wieder Angst haben musste, dass sie ihn lynchen, dann sah der Hauptmann sich natürlich wieder genötigt einzugreifen. Vers 23 und 24. Da sie aber schrien und ihre Kleider aufwarfen, die Juden, und den Staub in die Luft warfen, hieß ihn, den Paulus, der Hauptmann ins Lager führen. Und er sagte zu den Soldaten und Offizieren, dass man ihn, dem Paulus, stäuben, also schlagen und befragen sollte, damit er erführe, um welcher Ursache willen sie also über ihn riefen. Als der Oberste der Römer diese sinnlose Raserei der Juden hörte, hat er daraus geschlossen, der Paulus muss ein schlimmer Verbrecher sein, dass die alle so gegen ihn sind. Und ich muss rauskriegen, was da los ist. Ich bin für die Ordnung und für die Sicherheit zuständig. Als Paulus gepredigt hat, das hat wahrscheinlich der Römer gar nicht verstanden, denn Paulus redete ja Hebräisch. Aber er sah die Umgebung, was da los ist, die Raserei. Und schon hat er für sich kombiniert, da muss was Schlimmes sein. Und so beschloss er, dass der Paulus verurteilt werden muss. Zu einer Verurteilung muss er rauskriegen, was da los ist. Und damals gehörte dazu die Folter. Man bindet Paulus und schlägt ihn. Und während der Schläge befragt man ihn. So wollte man die Wahrheit herausbekommen. So ist die Welt. Die Welt greift die Leute Gottes an und manchmal äußerst empfindlich. Nur 2016 habe ich sowas miterlebt. Ich hatte damals noch den Gemeindebrief für die Gemeinde in die Stadtmission in Neustadt zu schreiben. Es war ein Platz frei und ich bekam von einem Bruder einen Artikel, den Theo Lehmann 14 Jahre vorher mal geschrieben hat. In diesem Artikel hat Theo Lehmann darauf hingewiesen, dass wir doch es ernster nehmen müssen mit dem Glauben. Gerade auch die Jugend, dass sie es ernster nehmen muss. Nicht nur ihre Hotmusik, die sie da haben, sondern und ihre Tänze, die sie bei ihren Festivals da manchmal aufführen, sondern den Herrn treu sein sollten. Und dann sagt er, wir sollten nicht denken, dass wir in Deutschland auf die Dauer ohne Verfolgung davonkommen. Wir sind nicht auf der Insel der Seligen, sagt er. Und das habe ich veröffentlicht. Irgendein hinterhältiger Gegner fand diesen Artikel, hat ihn skandalisiert, stand dann eine halbe Seite in Sachsen in der Bild-Zeitung gegen Theo Lehmann. Man stellte ihn als einen alten Narren dar. Kurze Zeit später hieß es ja, aber wer hat es denn veröffentlicht? Das ist doch der Wagner. Da hat auch die Rheinpfalz diesen Schwindel aufgegriffen. Und es wurde plötzlich behauptet, wir wären gegen die Zuwanderung der Immigranten 2015. Deswegen wäre er da gewesen. Die Erinnerung an diesen Zusammenhang findet sich heute noch im Internet. In Wikipedia, also in einem Internetlexikon, steht darüber. Anfang 2016 veröffentlichte er, damit bin ich gemeint, in seinem Gemeindebrief einen Text des ehemaligen Chemnitzer Pfarrers Theo Lehmann aus dem Jahre 2004, in dem dieser vor der bevorstehenden Christenverfolgung in Deutschland warnt. Der Text wurde mit Bezug auf die Flüchtlingssituation 2015 in Deutschland kontrovers aufgenommen und scharf diskutiert. Nun ja, ich kann mit solchen Dingen leben, aber man sieht etwas, die Welt hat keine Ahnung, um was es ging. Keine Ahnung, dass es ein seelsorgerliches Schreiben von Lehmann an Gläubige und Fromme ist, damit sie sich nicht dem weltlichen Ding ergehen sollen. So ähnlich ist der Hauptmann hier gewesen. Der Hauptmann befahl dann gleich mal, den Paulus richtig gehend zu schlagen, damit er rauskriegt, was hier los ist. Es ist dann traurig, wenn Brüder sich von einem abwenden. Ich habe es damals auch erlebt und Theo Lehmann auch, dass Brüder sich zwar nicht gegen mich stellten, aber doch einen ganz schön im Regen stehen ließen. Und als dann klar war, dass alles seine Richtigkeit hatte, einfach nur schwiegen. Nun, bei den Römern war das eben damals so. Die Römer haben ihre besetzten Völker mit harter Hand regiert. Das heißt, die Juden und die anderen besetzten Völker, die hatten keine eigenen Rechte. Und wenn die Römer meinten, man muss aus ihnen die Wahrheit rausprügeln, dann prügelten sie. Allerdings, wer Römer war, der durfte nie so behandelt werden. Nun ist der Apostel Paulus hier von den römischen Soldaten gefesselt worden und sie wollten ihm eben schlagen und während des Schlagens die Wahrheit aus ihm rauskriegen. Nun gab es aber so ein Recht der Römer, dass ihnen sowas nicht passieren darf. Vers 25, als man ihm aber mit Riemen anband, sprach Paulus zu dem Hauptmann, der dabei stand, ist es recht bei euch, einen römischen Menschen ohne Urteil und Recht zu geißeln? Dieser Offizier hört, Paulus ist ein Römer. Und mit einmal merkt er, oh, das kann aber gefährlich werden für mich. Vers 26, da das der Unterhauptmann hörte, ging er zum Oberhauptmann und verkündigte ihm und sprach, was willst du machen? Dieser Mensch ist römisch. War es richtig, von Paulus sich auf dieses Recht zu berufen? Hatte nicht Jesus einmal gesagt, dass wir geduldig alle Verfolgung tragen müssen? Schlägt man dich auf die linke Wange, so zeige ich in die rechte Wange, hat er doch Jesus gesagt. Nun sollten wir damit aber nicht der Schlechtigkeit Tor und Tür öffnen. Der Herr Jesus hat, als er geschlagen wurde vom hohen Priester und seinem Volk, das ihm unterstützte damals, das auch nicht so einfach nur hingenommen. Jesus sollte, nachdem er am Gründonnerstag verhaftet werden, verhört worden von den Priestern. Und dann ließ der hohe Priester Jesus ins Gesicht schlagen. In Johannes 18, von 22 an heißt es, als er aber solches redete, gab der Diener einer, die dabei standen, Jesus einen Backenstreich und sprach, sollst du dem hohen Priester so antworten? Jesus antwortet, habe ich übel geredet, so beweise es, dass es böse sei. Habe ich aber recht geredet, was schlägst du mich? Jesus hat auch nicht einfach die Ungerechtigkeit so hingenommen. Er ist zwar für unsere Sünde gestorben, aber er hat nicht deutlich gemacht, dass man alles hinnehmen muss von der Welt. Dort, wo man ein Recht hat, kann man sich drauf berufen. Und genau so macht es hier Paulus. Grundsätzlich müssen wir Leid ertragen, aber Ungerechtigkeit darf man nicht aufkommen lassen. Es ist manchmal wichtig, dass wir auf unser Recht bestehen, damit Schwächere, die auch Blöde ertragen müssten, das nicht alles hinnehmen müssen. Warum hat denn Paulus nicht früher gesagt, dass er römischer Bürger war? Er wollte nicht mit seinen bedeutenden Dingen glänzen. Das ist auch wichtig. Wir sollten nicht, wenn wir etwas erreicht haben, wenn wir etwas Großes sind, damit öffentlich glänzen. Aber wenn es notwendig ist, dann muss man es einsetzen. Nachdem jetzt der Offizier, der ihn schlagen sollte, zum Vorgesetzten, zum Oberhauptmann ging, da heißt es Vers 27, da kam zu ihm der Oberhauptmann und sprach zu ihm, sage mir, bist du römisch? Er sprach ja. Und der Oberhauptmann antwortete ihm, ich habe das Bürgerrecht mit einer großen Summe zu Wege gebracht. Paulus aber sprach, ich bin's aber schon von Geburt auf. Der einfache Offizier, der zum Vorgesetzten ging, hielt den sogenannten Dienstweg ein. Äußere Rechtswege sind gut. Und solange wie es ein gewisses Recht gibt, sollten wir das nicht kleinreden. So wie man es gegen Paulus einsetzte, so war es Willkür. Aber Recht ist etwas Gutes. Damit hält Gott die jetzige Welt noch irgendwie aufrecht vor der vollkommenen Unterwerfung. Im 2. Thessalonicher Brief, da wird vom Antichristen geredet. Der wird ja auch der Gesetzlose genannt. Und was es noch auffällt, wisst ihr, dass es offenbar werde zu seiner Zeit. 2. Thessalonicher 2,7. Denn es regt sich bereits das Geheimnis der Bosheit. Nur, dass es jetzt auffällt, muss weggetan werden. Gute Gesetze sind Regeln, die Gott möchte und auf die wir uns auch von Gott her ein Stück berufen können. Und der Römer fragt, wie bist denn du an das römische Recht gekommen? Ja, es kann ja jeder behaupten, Römer zu sein. Es gab damals drei Möglichkeiten, diese Staatsbürgerschaft zu bekommen, mit all ihren Vorzügen. Es gab einige, die haben was Großes getan und da hat der Kaiser einen Erlass gegeben Und aufgrund dieses Erlasses wurde man zum Römer ernannt. So ähnlich, wie man früher zum Ritter geschlagen werden konnte. Dann gab es eine zweite Möglichkeit. Die Vorfahren oder die Stadt und die Region, in der man lebt, da hat er sowas Großes für einen Kaiser getan, dass sie das römische Recht kriegten, und zwar als Erbrecht. Wahrscheinlich war das bei Paulus so gewesen. Es gab dann eine dritte Möglichkeit. Der Offizier selber war Römer, aber er hat dafür Geld bezahlen müssen. Paulus hatte das ehrenwertere römische Recht. Von Geburt an war er römisch. Und jetzt stand für den Offizier fest, an dem darf ich mich auf keinen Fall vergreifen. Aber er stand ja vor der Frage, die Unruhe in Jerusalem, es muss doch klar werden, was hier los ist, wie kann ich das klären? Und da gibt es ja noch andere Möglichkeiten, etwas rauszubekommen. Und zwar, indem man Experten zu Rate zieht. Und für den Römer waren die Experten in jüdischen Fragen natürlich die Priester und der Hohe Rat. Und aus diesem Grund heraus ruft er den Hohen Rat zusammen. Kapitel 3, Vers 30. Der oberste Hauptmann war offensichtlich bestrebt, mit Gewissheit zu erfahren, weshalb er von den Juden angeklagt worden war. Gleichzeitig war er entschlossen, Gesetz und ordnungsgemäß vorzugehen. Paulus ist in die Maschinerie der Justiz geraten. Er hat nichts Böses getan, aber ist reingeraten aufgrund dessen, dass er Gott treu war. Geschwister, es ist nicht auszuschließen, dass das einigen von uns auch mal so gehen wird. Dann macht euch eins klar, steht zu den verfolgten Geschwistern. Ich habe noch manche Alten aus Russland kennengelernt, die es erlebt haben, wie ihre Eltern, ihre Onkel und so weiter abgeholt wurden vom Geheimdienst und erschossen wurden. Warum? Weil sie gläubig waren. Ganz schrecklich ist es gewesen, wenn dann auch die Brüder und Schwestern sich von ihnen abgewandt haben. Das wäre etwas Schlimmes. In dieser Welt herrscht ein grausamer Herrscher. Das war nicht der römische Kaiser, der auch grausam war. Es ist der Teufel gewesen. Er ist der Fürst dieser Welt. Heute herrscht bei uns Frau Merkel. Amerika ist dieser Biden jetzt an der Macht. Vorher war es dieser Trump. In Russland ist Putin. Das sind alles Herrscher. Aber es sind nur Unterhauptmänner, wenn man überhaupt so reden darf. Der eigentliche Fürst ist der Teufel. Und die herrschenden Leute, sie sind wie Marionetten, wie Puppen, die an Fäden gezogen werden und geführt werden. Aber der Teufel setzt eben Großmacht und viel List ein gegen die Kinder Gottes. Wir sind in seinen Augen die Feinde. Und deswegen müssen wir als Kinder Gottes manche Hitze, manchen Kampf durchstehen. Petrus schrieb einmal in seinem ersten Brief, Kapitel 4, von 12 bis 17, an Gläubige, die in solcher Lage waren. Ihr Lieben, lasst euch die Hitze, so euch jetzt begegnet, nicht befremden, die über euch widerfährt, dass ihr versucht werdet, als widerführe euch etwas Seltsames. Petrus schreibt hier, es ist nichts Seltsames, dass ihr solche Probleme habt. In dieser Welt, wo der Teufel der Herr ist, da gibt es Probleme. Und manchmal sind die eigenen im eigenen Haus damit dahinter. Eltern gegen Kinder, Kinder gegen Eltern, Mann gegen Frau und so weiter. Und Petrus schreibt weiter, sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, auf dass ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben möchtet. Selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet über den Namen Christi. Denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Bei ihnen ist er verlästert, aber bei euch ist er gepriesen. Niemand aber unter euch leide als ein Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder der in ein fremdes Amt greift. Leidet er aber als ein Christ, so schäme er sich nicht. Er ehre aber Gott in solchem Fall. Denn es ist die Zeit, dass anfange das Gericht am Hause Gottes. So aber zuerst an uns. Was will's für ein Ende werden mit denen, die dem Evangelium nicht glauben? Wenn du um Jesu Willen leidest, ehrst du dem Herrn. Ein Christ, der unter Tränen seinen Weg geht, kann eine größere Ehre vor Gott darstellen, wie ein großer Chor, der in den schönsten Stimmen Gott lobt und preist. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, wenn es durch Schweres geht, egal in welcher Hinsicht, lass dich die Hitze nicht befremden. Paulus hat auch diese Schmähungen, diese Fesseln und all das, was er ertragen musste, hingenommen, um auf dem Weg Gott treu zu bleiben. Diese alten Geschichten, sie sind für uns heute noch eine Hilfe in unseren Anfechtungen. Amen. Lasst uns gemeinsam beten. Herr Jesus, was haben doch manche deiner Kinder für schwere Leiden durchmachen müssen. Aber sie sind auf dem Weg mit dir geblieben. Hab Dank, dass du ihnen immer wieder die Kraft gabst, auf diesem Weg zu bleiben. Und wir möchten dich bitten, dass du auch uns hilfst, auf diesem Weg zu bleiben. Dass wir nicht irgendwann umkippen und dir untreu werden. Herr, du siehst die vielleicht in besonderen Anfechtungen sind. Sei es auf dem Missionsfeld, sei es, dass sie unter Krankheit leiden, sei es, dass sie unter Menschen zu leiden haben, sei es unter Fremden oder sei es unter welchen, die ihm nahestehen. Stärke sie doch besonders. Und wenn jemand in unserer Mitte, der jetzt am Telefon ist, sieht, wie schwer es für ihn ist, dann lass ihn doch immer wieder neue Kraft bekommen. Dein Wort sagt's doch, die sich auf dich verlassen, bekommen neue Kraft. Lass sie dieses Wunder erleben. Und Herr Jesus, es wäre noch so vieles zu sagen. Jeder von uns hat was auf dem Herzen. Wir wollen jetzt alles, was uns noch bewegt, mit den Worten deinem Vater sagen, die du einmal deinen Kindern gelehrt hast. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich wünsche euch noch einen gesegneten Tag und Gott befohlen und so Gott will, dann in der nächsten Woche wieder, wie es mit dem Apostel Paulus weiterging.